Vielleicht erinnert ihr euch jetzt nicht mehr so hundertprozentig genau daran, was wir in den vergangenen Sonntagen alles noch zu dem Thema gehört haben im Buch Samuel. Ihr habt es ja im Bibelleseplan sicherlich mitgelesen. Und da, um eurem Gedächtnis etwas auf die Sprünge zu helfen, haben wir einen 2,5-minütigen Werbeclip, einen kurzen Clip, der nochmal zusammenfasst, was bisher geschah.
Nachdem das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurde, ging es am Berg Sinai mit Gott einen Bund ein und kam bald darauf ins verheißene Land. Dort sollte Israel Gott treu sein und die Gebote des Bundes halten. Vor dem Buch Samuel zeigte schon das Buch der Richter, wie das Volk Israel in dieser Hinsicht total versagte. Es lebte einige Zeit lang im Chaos und machte deutlich, wie sehr es weise und zuverlässige Anführer braucht. Das Buch Samuel liefert eine Antwort auf dieses Bedürfnis. Die Geschichte konzentriert sich auf drei Hauptfiguren, den Propheten Samuel, nach dem das Buch benannt ist, König Saul und zuletzt noch König David. Alle drei führten das Volk Israel weg von einer Gruppe von einzelnen Stämmen, die durch Richter geleitet wurden, hin zu einem vereinten Königreich, das von König David regiert wurde. Teil 1 beginnt mit dem Chaos aus dem Buch der Richter und wir lernen Hanna und ihre bewegende Geschichte kennen. Sie ist aufgrund ihrer Kinderlosigkeit tief betrübt. Durch Gottes Gnade bekommt sie dann aber doch noch einen Sohn, den sie Samuel nennt. Und in ihrer Freude singt sie dieses wunderbare Gedicht in Kapitel 2. Indem Gott sich den Überheblichen entgegenstellt und die Demütigen erhöht und indem er trotz menschlicher Boshaftigkeit seine Ziele in der Geschichte umsetzt. Und es geht darum, wie Gott eines Tages einen gesalbten König für sein Volk ernennen wird. Hannas Gedicht steht hier am Anfang des Buchs, um die Schlüsselthemen vorzustellen, die sich durch die ganze Geschichte ziehen, so wie auch beim nächsten Punkt. Samuel wird erwachsen und entwickelt sich zu einem großen Propheten und Anführer für das Volk Israel. Zur gleichen Zeit steigen die Philister zu Israels Erzfeinden auf. In diesem zentralen Kampf verhalten sich die Israeliten extrem arrogant und anstatt Gott um Hilfe zu bitten, schieben sie die Bundeslade wie eine magische Trophäe vor sich her, die ihnen den Sieg garantieren soll. Und aufgrund dieses dreisten Verhaltens lässt Gott zu, dass Israel den Kampf verlieren und die Bundeslade gestohlen wird. Und so nehmen die Philister die Bundeslade und stellen sie in den Tempel ihres Gottes Dagon. Der Gott Israels aber besiegt die Philister und Dagon nicht durch eine Armee, sondern durch Plagen. Also wollen die Philister die Bundeslade natürlich wieder loswerden und schicken sie zurück nach Israel. Der Kern dieser Geschichte ist folgender. Gott ist nicht Israels Trophäe und er lehnt den Stolz der Philister, aber auch den seines eigenen Volks entschieden ab. Israel muss demütig und gehorsam bleiben, wenn es Gottes Segen des Bundes erfahren will.
Genau, so weit waren wir im Buch Samuel gekommen. Und wie gesagt, ich habe vorhin so mehr salopp Werbeclip gesagt. Für diejenigen, die noch nicht im Bibelleseplan dabei sind, war das vielleicht jetzt ein Werbeclip, um euch zu ermutigen, doch in den Bibelleseplan mit einzusteigen. Ja, wir sind jetzt an dem Punkt, wo Samuel alt geworden ist. Und jetzt waren Samuels Söhne neu dazu eingesetzt, das Volk zu richten. Das heißt, den Menschen ein Leben mit Gott vorzuleben, seine guten Gedanken zu übermitteln und bei Streitigkeiten auch gerecht zu urteilen. Doch wie schon die Söhne Elis, das war ein Prophet, ein Priester aus dem Alten Testament auch, war es jetzt auch bei diesen Söhnen von Samuel so, dass sie alles andere als geistliche Vorbilder waren. Wir lesen von ihnen, dass es ihnen eigentlich nur darum ging, sich selbst zu bereichern und alles dafür zu tun, halt, um noch reicher zu werden. Und dazu haben sie sich bestechen lassen, haben sich dafür bezahlen lassen, dass sie Urteile sprechen, halt auch in der Art und Weise, wie es dann der Anfragende haben wollte. Und so waren das eigentlich Zustände, die nicht so ursprünglich von Gott gedacht waren und so, wie es ihnen Samuel auch nicht vorgelebt hatte. Und wir lesen dazu, was dann die Folge war. Nämlich, das Volk, das war sehr unzufrieden und ging jetzt zu Samuel. Und da lesen wir im 1. Samuel 8, 4 bis 5, da versammelten sich die Sippenoberhäupter von Israel und gingen gemeinsam zu Samuel nach Rama. Samuel, sagten sie, du bist alt geworden, um das Volk noch richtig führen zu können. Und deine Söhne folgen nicht deinem Vorbild. So setz doch einen König als Herrscher über uns ein, wie auch alle anderen, wie auch alle unsere Nachbarvölker einen haben. Ja, das war also ihr Anliegen. Sie wollten einen König haben, um halt diesem Missstand Abhilfe zu schaffen, dass die Söhne von Samuel halt auf so eigentlich ungerechte und unverschämte Weise dort ihren Dienst versahen. Um das etwas einordnen zu können, warum das überhaupt jetzt ein Problem war, dass sie zu Samuel gegangen sind und gesagt haben, wir wollen einen König haben, muss man wissen, was für eine Rolle und Aufgabe die Richter eigentlich damals hatten. Weder in der Zeit von Mose noch in der Zeit von Samuel selbst gab es einen König in Israel. Nach dem Tod von Josua, der ja der Nachfolger von Mose war, schließt sich die Zeit der Richter an. Und das ist ein Zeitraum von knapp 200 Jahren, der zu Ende geht, also um das Jahr 1000 vor Christus circa, der erste König von Israel den Thron besteigt. Und wie ihr das vielleicht schon jetzt gelesen habt im Laufe des Bibelleseplans, war das Saul. Saul war der erste König, der in Israel eingesetzt worden ist. Die Hauptaufgabe der Richter damals bestand nicht primär, wie das Wort vermuten lässt, Recht zu sprechen. Wenn wir so aus unserem Sprachgebrauch von Richter sprechen, dann denken wir immer, das sind irgendwelche Leute bei Gericht, wo die Leute dann hinkommen und Rechtsfälle entscheiden. Hier jetzt hatten die Richter noch eine andere wesentliche Aufgabe, nämlich das Volk in politischem Sinn zu führen. Daneben gab es schon noch eine zweite Gruppe von Richtern, die tatsächlich dann auch im klassischen Sinn Recht sprachen. Aber hier Samuel gehörte zu denen, die als politischer Führer galten. Und seine Söhne sollten nun in seine Fußstapfen treten. Genauso wie vor ihnen bereits auch Gideon, Jephtha oder auch Deborah Richter waren in Israel. Man bemerke, auch eine Frau war zu dem Zeitpunkt Richter. Damit war das Volk Israel aber vollkommen anders als alle anderen Völker rings um Kanaan herum. Denn alle anderen Völker, die hatten Könige, die hatten prunkvolle Paläste, die hatten große Armeen, die waren alle geeint unter einem König. Und das war etwas, was das Volk Israel beobachtet hat und dachte, wenn das bei uns so nicht funktioniert, vielleicht könnte das die Lösung sein. Ja, aber Gott hatte das eigentlich anders geplant gehabt. Und er hatte eigentlich gedacht, dass er ihr König ist und nicht jetzt irgendein anderer König notwendig wäre, der sie regiert. Und ich muss euch sagen, als ich diesen Text gelesen habe, das erste Mal, ist mir sofort etwas aufgefallen. Nämlich, dass es Elemente enthält, die sich damit beschäftigen, wie Gott mit dem Volk, mit seinen Kindern umgeht. Die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel ist für mich immer eine Geschichte eines Vaters mit seinen Kindern. Und dieser Bibeltext heute gewährt uns einen tiefen Einblick in einen der Wesenszüge dieses Vaters. Und als Anna und ich uns jetzt vor mittlerweile 25 Jahren über unsere Familienplanung Gedanken gemacht haben, da haben wir uns auch damit beschäftigt, wie wollen wir unsere Kinder erziehen? Was für Werte wollen wir ihnen mitgeben? Was ist uns wichtig, wie sie aufwachsen sollen? Und als ich dann das erste Mal meine größere Tochter, meine ältere Tochter Ann-Christine auf dem Arm halten durfte und dann gesehen habe, da ist ein neuer Mensch, den Gott mir anvertraut hat, für den ich Verantwortung tragen darf und auch muss, da ist mir schon ein bisschen mulmig geworden. Weil ich dachte, die nächsten 18 Jahre bin ich jetzt für diesen jungen Menschen verantwortlich, wie jetzt hier die kleine Luell, die jetzt hier auch so ist, so war auch damals meine Tochter Ann-Christine. Da, ja, beim ersten Kind, da ist man erstmal etwas geplättet und denkt sich, wie soll das nur gehen? Wie soll das rauskommen? Was kann ich dafür tun? Das war so ein Punkt, wo ich mich gefragt habe, was nehme ich denn jetzt als Grundlage? Es gibt ja massenhaft Literatur heutzutage. Also wenn ihr in eine Buchhandlung geht und nach Erziehungsratgebern fragt, bekommt ihr wahrscheinlich mehrere Regale gezeigt, die gefüllt sind mit Literatur. Ich hatte mir überlegt, was ist denn nicht zeitlich gebunden an irgendwelche Strömungen, an irgendwelche neuen Entwicklungen. Denn wenn man in der Pädagogik schaut, gab es ja immer wieder neue Muster, die man entwickelt hat, wo man meinte, das wäre jetzt in dem Augenblick mal das Richtige, wie man Kinder erziehen soll. Und zeitlos habe ich eigentlich festgestellt, ist das, was in der Bibel steht. In diesem Buch, das habe ich eigentlich als Grundlage dann genommen, dass ich drin geforscht habe und geguckt habe, was sagt denn die Bibel zur Erziehung von Kindern aus? Und da bin ich drauf gestoßen, dass ich gemerkt habe, Gott ist ein Vater, der mit seinen Kindern umgeht, und welches besseres Vorbild kann es für mich geben, als bei ihm abzuschauen, wie ich mit meinen Kindern umgehen soll. Da habe ich natürlich ein ganz kleines Problem gehabt. Dort steht etwas von Gehorsam, da steht etwas von Strafe, da steht etwas von Strenge, da steht was von Züchtigen. Das sind alles so Begriffe, die auch vor 25 Jahren nicht besonders populär waren, wo man eher etwas schräg angeguckt worden ist, wenn man davon geredet hat, dass man so auf dieser Basis seine Kinder erziehen möchte. Und ich glaube, das ist heute auch noch nicht sehr viel anders geworden. Und deswegen ist es vielleicht noch mal interessant, jetzt hier heute näher in diesen Text zu gehen und zu schauen, wie ist Gott mit seinem Volk umgegangen? Welchen Wesenszug zeigt er uns da? Und das, was wir uns heute anschauen, ist nicht ein Wesenszug, wo es geht, nur das ist es. Das ist ein Teil von Gottes Wesen, den wir uns heute anschauen. Gott hat so viele Facetten. Da kann ich euch, wie auch schon vor ein paar Wochen mal erwähnt, bei dem Thema Dreieinigkeit nur empfehlen, schaut in die gesamte Bibel, nicht nur in das Neue, nicht nur in das Alte Testament, schaut insgesamt hinein und lernt Gott auf vielfältige Weise kennen. Wir alle haben ja bestimmt eine bestimmte Vorstellung, wie Gott Vater ist. Dies hängt einerseits von unserer Prägung ab, dies hängt damit ab, wie wir uns mit unserem Kindesglauben auseinandergesetzt haben, welche religiösen Autoritäten oder Gott selbst, ja, wie wir mit denen Erfahrungen gemacht haben. Und mir ist aufgefallen, egal in welcher Altersstufe man jetzt ist, ob das bei jungen Erwachsenen ist, ob das bei Menschen im Mittelalter sind, ob das bei alten Menschen ist, mit einer Frage wird man irgendwann im Leben immer wieder konfrontiert. Nämlich, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das Unheil, das Unrecht, Naturkatastrophen? Also wieso lässt Gott diese Dinge zu? Wieso lässt Gott auch Erkrankung von offensichtlich gottesfürchtigen Menschen zu? Oder andere Schicksalsschläge im eigenen Leben, wenn er uns doch so sehr liebt? Diese Fragestellung impliziert beim Fragesteller etwas. Nämlich, eigentlich sagt der Fragesteller damit aus, ich weiß eigentlich schon, dass Gott allmächtig ist und eigentlich auch die Fähigkeit und die Möglichkeit hat, diese Dinge zu beeinflussen. Also wieso tut er es denn nicht? Kann er das? Definitiv ja. Gott kann all diese Dinge beeinflussen und könnte sie ändern. Kleine Beispiele. Meine Frau hatte immer wieder mal leichte Kopfschmerzen, die sich dann auch etwas verstärkt haben. Und ich durfte erleben, dass das Gebet dafür, dass sie frei wird von diesen Schmerzen, gewirkt hat, dass Gott eingegriffen hat, sie von diesen Kopfschmerzen befreit hat. Wir hatten ein anderes kleines Beispiel. Wir hatten eine kleine Fahrt nach Deutschland, sind etwas zu schnell gefahren und Polizei war dummerweise hinter uns. Irgendwann hat es Polizei überholt, hat dann rausgewunken und gesagt, okay, Sie sind zu schnell gefahren, wir, ja, aber richtig zu schnell, ja. Und dann hieß das halt, man muss eine höhere Buße zahlen. Jetzt hat man nicht so viel Geld im Portemonnaie, also hat die Polizei gesagt, kein Problem, wir wissen, wo ein Bankautomat ist, wir fahren zum nächsten Bankautomat, dort können Sie Geld beziehen und dann die Buße bezahlen. Gemacht, getan. Und damit war das doch ein Betrag, der gut über 100 Euro war, den wir da zu zahlen hatten. Und das war in einer Zeit, wo wir als junge Familie unterwegs waren, wo uns das doch etwas wehgetan hat. Jetzt ist das natürlich nicht unverschuldet gewesen. Klar, zu schnell gefahren, da muss man damit rechnen, dass man auch eine Buße kassiert. Also von daher vollkommen gerechtfertigt. Aber da war Gott gnädig. Denn ein paar Monate später kam ein Brief von der deutschen Polizeibehörde, wo es hieß, wir sollten ihnen unsere Kontonummer angeben. Man hätte einen Verfahrensfehler gemacht und man müsse uns das Geld zurückzahlen. Und so haben wir das Geld zurückbekommen. Auch da hat Gott eingegriffen, obwohl wir es eigentlich nicht verdient haben, denn wir hatten ja eigentlich die Buße verdient, weil wir uns dann nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten haben. Ein anderes Beispiel aus diesem Jahr, ganz aktuell, die einen oder anderen haben es mitbekommen. Anna hatte den Verdacht auf Krebs in diesem Jahr und wir wussten jetzt nicht, was das bedeutet und was das jetzt auslöst, ob dieser Verdacht sich bestätigt oder nicht. Zu dem Zeitpunkt, als wir die Mitteilung erhalten haben, sind wir natürlich zunächst mal davon ausgegangen, wenn die Ärzte sagen, ja, da besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das gefundene Krebs ist, dass das dann auch die notwendigen Konsequenzen mit sich bringen kann, halt bis zum Tod. Und auch dort haben wir natürlich Gott gefragt, was ist dran, was hast du vor? Und er war auch dort gnädig und hat halt dafür gesorgt, dass sich diese Diagnose dann im Endeffekt so nicht bestätigt hat und alles so entfernt werden konnte, was an schadhaftem Gewebe da war. Und ja, Anna geht's heute wieder gut. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Also wir sehen diese Frage, kann er das? Muss ich definitiv mit Ja beantworten. Macht er das immer? Da muss ich sagen, nein. Denn ich habe jetzt, wenn man genau schaut, hat Gott eine Grenze. Es gibt eine Grenze, die er nicht überschreitet. Nicht, weil er sie nicht überschreiten könnte, sondern weil er selbst gesagt hat, diese Grenze werde ich nicht überschreiten. Diese Grenze ist der freie Wille des Menschen, den freien Willen, den er uns geschenkt hat. Den hat er gesagt, den wird er respektieren, und zwar immer, zu jeder Zeit. Da gibt es kein Vertun. Das, was wir entscheiden und so, wie wir uns entscheiden, das respektiert Gott und er bricht unseren Willen nicht und er manipuliert unseren Willen nicht. Wir hatten diese Woche eine Geschäftsveranstaltung und hatten dort einen Mentalisten zu Gast. Wisst ihr, was ein Mentalist ist? Ja? Für diejenigen, denen das nicht bekannt ist, das ist eine Person, es fällt so in die Kategorie so Zauberkünstler, die so Kunststückchen machen, meistens so auf der Basis mit irgendwelchen Gedankenexperimenten. Sie behaupten von sich, sie könnten Gedanken lesen. Dahinter stecken natürlich irgendwelche Tricks. Aber wenn man das so sieht, könnte man wirklich den Eindruck bekommen, die Person, die liest meine Gedanken. Und wir hatten diesen Herrn dann nachher noch im Interview. Und da war dann auch die Frage, ja, ist das denn nicht alles manipulativ, was er da macht? Und da sagt er, ja, natürlich. Er manipuliert die Menschen natürlich schon. Er versucht natürlich auch durch gewisse Techniken Menschen dazu zu bewegen, die jetzt bei ihm auf der Bühne sind, dass sie gewisse Antworten geben, so wie er sie jetzt benötigt, sodass dann dieser Trick funktioniert. Aber er sagte, für ihn hat das ganz klar eine Grenze. Das eine ist die Show auf der Bühne. Und das andere ist das wahre Leben. Und im wahren Leben hat das nichts zu suchen für ihn. Er sagt aber auch eindeutig, dass es da schwarze Schafe gibt, die das auch anders ausnutzen, diese Manipulationstechniken. Also wir wissen da, dass es durchaus Möglichkeiten gibt zu manipulieren. Wer den Film Focus kennt mit Will Smith, ich weiß nicht, ob der einem von euch bekannt ist. Will Smith spielt dort die Rolle eines Anführers einer kleinen Gaunertruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, bei großen Veranstaltungen Leute auszunehmen, also sprich zu beklauen oder sie irgendwie dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie eigentlich normalerweise gar nicht tun würden. Und einer der Schlüsseltricks, die dort gezeigt wird, ist so das kognitive Prägen, nämlich dort, wo einer Person in regelmäßigen Abständen, jetzt in diesem Fall die Zahl 8, auf verschiedene Weise immer wieder vor Augen geführt wird. Im Laufe des Tages oder mehrerer Tage hat er seine Gruppe, die irgendwo steht und wo diese Person, seine Zielperson, immer wieder die Zahl 8 gezeigt bekommt. Und im entscheidenden Moment, das ist dann so an einem Baseballspiel, fordert er diese Zielperson auf, dass diese Zielperson einen Spieler aussucht auf dem Spielfeld. Und wenn er dieser Person sagen könne, welche Nummer das Trikot dieses Spielers trägt, dann würde er diesen ganzen Gewinn von mehreren Millionen Dollar halt bekommen. Gut. Und was passiert? Die Zielperson guckt durchs Fernglas aufs Spielfeld, sucht und sagt, ja, ich habe eine Zielperson gefunden. Und was war's? Welche Nummer hatte der Spieler, die sich diese Zielperson ausgesucht hat? Die Nummer 8. Also da ist ganz klar manipuliert worden vorher. Und das funktioniert wirklich. Also das ist jetzt nicht nur im Film, sondern es ist eine Methode, die tatsächlich auch in der Werbung zum Beispiel zur Anwendung kommt. Und da merken wir, es ist möglich, uns zu manipulieren. Aber Gott macht so etwas nicht. Er manipuliert uns nicht. Er wendet nicht irgendwelche manipulativen Techniken an, um uns zu irgendeinem bestimmten Verhalten zu bringen. Stellt euch mal jetzt vor, einen verliebten Teenager, der sich seinen Schatz ausgesucht hat, aber dieser Schatz will von ihm gar nichts wissen. Und er geht zu Gott und sagt, Gott, diese junge Frau ist die Frau meines Lebens. Sie ist noch nicht in mich verliebt, aber du kannst doch machen, dass sie mich auch liebt. Jetzt stellt euch das mal vor. Soll Gott dieses Gebet beantworten? Soll Gott das so beantworten, dass er sagt, ja, mache ich für dich. Was würde er denn machen müssen? Er müsste den Willen dieses Menschen beeinflussen auf eine Weise, die halt, wo dieser Mensch eigentlich gesagt hat, nein, stopp, mag ich nicht. Deswegen fragt euch mal kurz, in welche Richtung so eure Gebete manchmal gehen, wenn es um Situationen geht, wo andere Menschen involviert sind, wo ihr meint, da müsse sich an einer Situation etwas ändern. Zielen diese Gebete darauf ab, den Willen einer anderen Person zu beeinflussen, dass Gott darauf Einfluss nimmt? Dann fragt euch mal, wie wäre es denn umgekehrt? Vielleicht gibt es andere Personen, die das ebenfalls beten, aber in Bezug auf euch, dass Gott euren Willen beeinflusst. Also ihr merkt, das ist schräg. Und das ist nicht etwas, was in Gottes Wesen liegt, dass er den freien Willen eines Menschen manipuliert und beeinflusst. Jetzt habt ihr vielleicht die Geschichte vom Pharao im Sinn, kommt euch vielleicht in den Sinn, als der Pharao aufgefordert worden ist, das Volk Israel ziehen zu lassen. Da ging es ja auch darum, Gott hatte einen festen Plan. Er wollte sein Volk befreien. Das war sein Ziel. Er hatte gesagt, ich möchte, Pharao, dass du mein Volk ziehen lässt, dass du es aus der Sklaverei entlässt. Der Pharao sagte, nö. Man muss allerdings noch bedenken, Gott hat sich zuerst dem Pharao vorgestellt. Er hat ihm erst gezeigt, wer er ist, welche Macht er hat. Und hat dann gesagt, und ich möchte, dass du mein Volk ziehen lässt. Der Pharao sagte, ja, ich bin selbst ein Gott. Ich lasse dein Volk nicht ziehen. Hat Gott jetzt den Willen des Pharao in irgendeiner Weise auf übernatürliche Art manipuliert oder mit irgendwelchen Techniken ihn dazu gebracht, das Volk ziehen zu lassen, also dort seinen Willen zu brechen? Nein, wie wir wissen, hat Gott schon reagiert. Er hat Druck aufgesetzt. Er hat ganz klar gesagt, ich möchte, dass du das tust. Und wenn du das nicht tust, dann werde ich reagieren. Dann werde ich halt entsprechend Plagen schicken. Und Gott hat Druck aufgesetzt. Das ja, aber Gott hat nicht den Willen des Pharao manipuliert. Der Pharao hatte jederzeit die Wahl zu entscheiden. Ja, wie reagiert nun Gott auf den Wunsch des Volkes seiner Kinder? Lesen wir dazu weiter im Text im 1. Samuel, Kapitel 8, Vers 7 bis 9. Eigentlich hatte ja Samuel dem Volk klar gesagt, was es für Konsequenzen haben wird, wenn sie sich so entscheiden, wenn sie diesem Wunsch folgen. Und er war überhaupt nicht einverstanden. Und das Volk sagt aber trotzdem, wir wollen einen König haben, riefen sie. Wir wollen nicht anders sein als unsere Nachbarvölker. Unser König soll für uns Recht sprechen und im Krieg unser Anführer sein. Das war das, was das Volk trotzdem wollte. Sie haben sich also nicht umstimmen lassen. Das ist natürlich schon etwas, wo man auch merkt, sie haben zwar die Konsequenz vor Augen gestellt bekommen, was das bedeutet, aber sie sagten trotzdem, nö. Wir möchten es anders haben. Eigentlich wollte Gott ja weiterhin der König des Volkes sein. Er wollte sein Volk führen und er weiß auch, dass das sein Wollen wie die anderen für das Volk Israel, für seine Kinder einen hohen Preis bedeuten würde. Und trotzdem lässt er es zu. Gott zwingt uns nicht. Das war schon immer so. Das sehen wir im Paradies, wo Adam und Eva die Entscheidung hatten. Und es wird auch immer so sein. Gott ist in dieser Art und Weise, das lesen wir in allen Bereichen, ist er der gleiche. Er verändert sich nicht. Er sagt nicht, vor 2000 Jahren mache ich so und die nächsten 2000 Jahre mache ich es anders. Nein, er ist dort gleich. Wir können uns darauf verlassen, dass diese Art, wie er agiert, immer gleich sein wird. Gott ist Liebe und ein Ausdruck dieser Liebe ist die Freiheit. Die Freiheit, die er uns lässt, die er uns als seinen Kindern lässt. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, in dieser Freiheit, diese Freiheit bedeutet auch Verantwortung. Und wenn ich von Verantwortung spreche, dann heißt das, dass unsere Entscheidungen, die wir treffen, Folgen haben. Und Folgen haben, Gott bringt das an verschiedenen Stellen. Er stellt mehrmals dem Volk Israel vor Augen, was ihre Entscheidungen bedeuten werden. Es gibt Stellen, da redet Gott von Segen und von Fluch. Und er beschreibt genau, was der Segen bedeutet und er beschreibt genau dem Volk Israel, was der Fluch bedeutet. Und er zeigt ihnen beides auf und zeigt ihnen, das habt ihr, das sind die Wahlmöglichkeiten, die ihr habt. Der eine Weg oder der andere Weg. Ihr dürft euch frei entscheiden für den einen oder für den anderen Weg. Und so auch hier in unserem Text. Gott zeigt ihnen genau auf, was es bedeuten wird, wenn sie einen König haben werden, dass er über sie herrschen wird, dass er alles, das Beste, was sie haben, an Vieh, an Manpower, dass er all das einfordern wird für sich, für seinen Hof, für die Versorgung seines Hofstaates, hat er ihnen alles aufgezeigt, dass sich die Lebensumstände für sie radikal verändern werden, wenn sie nun einen König haben werden. Er hat ihnen also ganz offen und ehrlich gesagt, was für Konsequenzen sie tragen müssen, wenn sie sich dafür entscheiden. Und das Volk hat trotzdem gesagt, wir möchten es dennoch so. Auch wenn du uns davon abrätst, wir wollen einen König haben. Als unsere Töchter im entsprechenden Alter waren, habe ich versucht, genau dieses Prinzip auch anzuwenden. Ich habe ihnen nämlich immer wieder vor Augen geführt, was bedeutet es, wenn ihr euch für das eine oder für das andere entscheidet. Weil mir war es wichtig, dass sie verstehen, dass wir nicht etwas ihnen auftragen oder ihnen auch mal etwas verbieten, einfach weil wir finden, ja, jetzt mögen wir halt nicht, jetzt sollen sie es mal anders machen, sondern dass wir das aus Liebe tun und dass wir eigentlich das aus Verantwortung da heraus tun, dass sie das Beste bekommen, was sie bekommen können. Und da haben wir natürlich versucht, sie auch vor schlechten Entscheidungen zu bewahren. Und in diesem Zusammenhang habe ich immer wieder versucht, meinen Töchtern aufzuzeigen, was bedeutet die eine Entscheidung und was bedeutet die andere Entscheidung. Sie hatten die Wahl. Sie durften sich entscheiden, welchen Weg sie gehen. Aber ich habe es als meine Verantwortung gesehen, ihnen klar aufzuzeigen, was ihre Entscheidung für Konsequenzen haben wird. Und da bitte Achtung. Ich rede jetzt hier vom Teenageralter. Nicht von Säuglingen und Kleinkindern. Hier gilt ganz klar das Verantwortungsprinzip. Ich als Vater habe für meine Kinder, als sie Säuglinge, Kleinkinder waren, bis zu einem gewissen Alter, habe ich die Verantwortung. Das heißt, alles, was sie tun, fällt in meinen Verantwortungsbereich bis zu einem gewissen Alter. Ihr kennt das vom Gesetz her, wann ist ein Kind strafmündig. Bis zu diesem Alter trage ich die Verantwortung, wenn sie irgendeinen Blödsinn machen. Ihr kennt das Schild auf den Baustellen, Eltern haften für ihre Kinder. Das ist nicht einfach so ein Abschreckungsspruch, sondern es gilt für gewisse Altersgruppen, dass ich als Elternteil verantwortlich bin für das, was meine Kinder machen. Dass sie eben nicht auf der Baustelle rumturnen, irgendwelche Dinge zerstören, kaputt machen oder sich vielleicht sogar verletzen. Da trage ich die Verantwortung für. Da kann ich nicht sagen, ich zeig dir das auf. Wenn du dorthin gehst, dann kannst du runterstürzen. Wenn du es nicht tust, dann kannst du hier im Garten weiterspielen. Und dann sagen, und jetzt entscheide dich, einem 5-jährigen Kind. Das ist nicht gemeint. Bitte versteht mich da nicht falsch. Ich rede hier von der Entscheidungsfreiheit. Das muss wachsen mit dem Alter, dass ich dem Kind oder meinem Kind oder meinem Sohn oder meiner Tochter, ich habe jetzt nur Töchter, ist meinen Töchtern dort, immer mehr, auch dort, wo es möglich war, Verantwortung übertragen habe. Ich höre auch immer wieder mal von Eltern, von Kleinkindern den Satz, aber ich kann sie doch nicht zwingen, wenn sie nicht wollen. Musst du auch nicht. Lehre deinem Kind Gehorsam. Das ist jetzt wieder so ein Wort, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, ist etwas unpopulär. Gehorsam. Das hört man heute nicht mehr gerne. Da denkt man sofort an irgendeinen Missbrauch, so blinder Gehorsam. Einer befiehlt, der andere gehorcht. Ich rede nicht davon. Ich rede von einem Gehorsam, den wir abgeleitet von Gottes Umgang mit seinem Volk eigentlich sehen können, wie er umgegangen ist. Punkt 1 dazu. Liebe dein Kind bedingungslos. Gott liebt uns als Menschen, seine Kinder, sein Volk Israel, hat er bedingungslos geliebt. Er hat nicht immer das Verhalten seines Volkes, seiner Kinder gut geheißen. Ganz im Gegenteil, er hat sie ermahnt, er hat ihnen das vor Augen geführt, wenn sie Götzen nachgelaufen sind. Ihm hat es wehgetan. Ihr könnt es an so vielen Stellen der Bibel lesen, wo Gottes Herz blutet, dass sie nicht gehorsam sind. Aber er hat sie trotzdem geliebt. Er hat sie immer geliebt. Und er hat alles dafür getan, um diese Gemeinschaft mit ihnen immer wieder herzustellen. Bis dahin, dass sogar er seinen Sohn geopfert hat, um diese Gemeinschaft endgültig wiederherstellen zu können. Also, nimm das als Vorbild. Liebe dein Kind bedingungslos. Egal wie dein Kind drauf ist, egal was es für einen Mist macht. Liebe dein Kind. Zeige ihm, dass du es liebst, dass du es annimmst, so wie es ist und dass du es nicht ablehnst und verurteilst für das, was es tut. Zeige ihm da diese Annahme, dass dein Kind spürt, es ist bei dir immer willkommen. Es kann immer wieder zurückkommen, egal was es für einen Blödsinn gemacht hat. Punkt 2. Sei konsequent in der Erziehung. Das ist ein Punkt, der nicht so einfach ist. Ich habe es jetzt so genannt, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ein Nein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder klare Leitplanken brauchen, an denen sie sich orientieren können und die ihnen auch Stabilität geben. Diese Leitplanken sind für die Kinder nicht immer angenehm. Die rennen immer wieder dagegen und wollen es immer wieder wissen, immer wieder über die Grenze gehen und immer wieder ausprobieren, ob es nicht doch irgendwie geht. Und das ist herausfordernd und das ist anstrengend. Und das kostet unwahrscheinlich Kraft, das aufrechtzuerhalten und zu sagen, das sind die Leitplanken, in denen du läufst, in denen wir wissen, dass du entsprechend geschützt bist und dass du dich gut entwickeln kannst. Und behalte diese bei. Veränder die nicht. Heute ganz eng, morgen ganz weit. Woher soll das Kind wissen, was denn jetzt gilt? Irgendwann würdet auch ihr wirr im Kopf. Wir haben es jetzt gerade gemerkt. Vor ein paar Monaten gelten die Regeln, ein paar Wochen später gelten andere Regeln, was die Pandemie angeht. Irgendwann weißt du nicht mehr, was gilt denn jetzt noch? Wie sollen das Kinder wissen, wenn wir immer wieder die Leitplanken verändern? Seid konsequent in dem, was ihr dort setzt. Und jetzt ist es natürlich besonders herausfordernd. Anna und ich haben beide einen unterschiedlichen Hintergrund in unserer Erziehung genossen. Und wir haben uns darüber auch im Vorfeld ausgetauscht und haben halt gemerkt, wir sind so unterschiedlich in gewissen Punkten erzogen worden, dass wir schauen mussten, ja, was nehmen wir davon mit in die Erziehung für unsere Kinder? Anna hatte einen sehr engen Rahmen, ich hatte einen weiteren Rahmen. Und wir sind eigentlich nach dem einfachen Prinzip auch in der Bibel vorgegangen und wie ihr es vielleicht schon oft von mir gehört habt, ich liebe biblische Prinzipien, göttliche Prinzipien. Gott sagt, das Gute behalte und das Schlechte leg zur Seite. Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben geguckt, was ist gut gewesen daran, was wir erleben durften. Und das haben wir versucht auch zu übernehmen und den Rest haben wir beiseite gelegt. Und wichtig war, dass wir dort eine Einheit gebildet haben, auch gegenüber unseren Kindern. Das ist das, was die Kinder ja auch immer wieder versuchen, ihr kennt das. Mal gehen sie zu Mama, mal gehen sie zu Papa. Je nachdem, von wem der beiden sie jetzt erhoffen, dass sie dort die richtige Antwort bekommen oder dass das erlaubt wird, was sie haben möchten. Da geht es darum auch, eine Linie zu haben, konsequent zu sein, gemeinsam eine Einheit zu bilden und eine Linie zu fahren und nicht dort auseinander zu driften, soweit es geht. Das ist eine große Herausforderung, die Anna und ich auch immer wieder erlebt haben und sicherlich auch nicht immer hundertprozentig durchziehen konnten. Aber es geht einfach mal daran zu arbeiten, daran zu streben. Punkt 3. Erziehe dein Kind mit einem guten Maß an Strenge und habe keine Angst, dein Kind, wo nötig, auch zu bestrafen. Wer seinem Kind jede Strafe erspart, tut ihm damit keinen Gefallen. Wer sein Kind liebt, der erzieht es von klein auf mit Strenge. Steht in der Bibel, Sprüche 13, Vers 24. Nochmal, wer seinem Kind jede Strafe erspart, der tut ihm damit keinen Gefallen. Wer sein Kind liebt, der erzieht es von klein auf mit Strenge. Ich habe hier das geschrieben mit einem guten Maß an Strenge. Wir kennen das auch, Strenge, es gibt Eltern, vor allem sind es meistens Väter, wenn sie sagen, sie sind streng, dann bedeutet das, sie ist alles, egal was es ist, man ist immer streng. Und dann spürt man auch, dass Kinder daran zerbrechen, wenn sie nur Strenge erleben von ihren Eltern. Und da gibt es im Kolosser 3, Vers 21, nämlich den anderen Teil, da heißt es, ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht ängstlich und mutlos werden. Merkt ihr etwas? Es geht immer dort um eine gesunde Balance zwischen Strenge anwenden und auch mal gnädig sein. Aber grundsätzlich heißt das, Strenge ist gut. Strenge ist nicht negativ. Und auch Strafe. Strafe muss von Zeit zu Zeit sein. Wie soll ein Kind lernen, dass das Verhalten Konsequenzen hat, wenn es nicht erlebt, dass es auch negative Sanktionen für gewisses Verhalten gibt? Das erlebt man, wir haben das halt mit der Buße beim zu schnell fahren erlebt. Das war vollkommen gerechtfertigt und wir konnten sagen, ja, es ist okay. Aber wir haben das auch erlebt als Kinder, dass wir wussten, wenn wir uns an gewisse Regeln nicht halten, dann hat das auch negative Konsequenzen, dass man mit einer Strafe rechnen muss. Deswegen nehmt diese Punkte. Sie helfen, einem Kind Gehorsam zu lehren. Ein Kind kann daran lernen, wenn es weiß, es ist angenommen, dann kann es damit viel besser umgehen, als wenn es einfach nur darum geht, ich habe es gesagt, du musst folgen. Ihr kennt diese Sprüche, solange deine Füße unter meinem Tisch sind, machst du das, was ich sage. Es geht nicht um diese Art von Gehorsam. Ich muss sagen, ich war tief gerührt, als eine meiner Töchter, als sie jetzt schon junge Erwachsene war, mal sagte, uns wiedergespiegelt hat, dass das, wenn wir ihr etwas verboten haben, wenn wir gesagt haben, nein, wir möchten nicht, dass du das tust, dass sie gesagt hat, ich weiß genau, dass ihr das gemacht habt, weil ihr mich lieb habt. Dann kam natürlich auch der Nachsatz, aber ich fand es trotzdem doof. Aber es hat für mich wiedergespiegelt, dass das angekommen ist, dass sie gespürt hat, sie ist geliebt und das, was wir tun, tun wir nicht aus Willkür, aus Machtanspruch, weil wir herrschen wollen, sondern weil wir sie wirklich lieben und weil wir das Beste für sie wollen. Ja, das hat mich als Vater sehr gefreut und gerührt, weil ich wusste, okay, diese Erziehungsprinzipien, die funktionieren. Samuel sagt, wie gesagt, dem Volk auch die Worte Gottes und nennt den hohen Preis, den der geforderte Weg bedeutet und versucht sie nochmals umzustimmen. Doch die Führer sagen, wir wollen einen König haben. Also das Volk hat auf das Problem, was sie hatten, eine Lösung gesucht, aber jetzt machen sie natürlich einen fatalen Fehler. Sie kommen nämlich nicht zu Samuel, weil sie Gott um Rat fragen wollen, sondern sie kommen bereits mit einer Lösung und sagen, Samuel, bitte setz das um, wir haben die Lösung. Wir haben uns umgeschaut, wir haben mal verglichen, wie machen es denn die anderen? Das funktioniert bei denen scheinbar, das möchten wir auch. Kennen wir das? Wir vergleichen erstmal, wie es die anderen machen und wollen uns vielleicht sogar anpassen, weil es ist bequem, ne? Wenn man es genauso macht wie die anderen. Es ist natürlich auch dann nicht leicht, gegen den Strom zu schwimmen, gerade als Eltern, wenn man in der Gesellschaft irgendwo anecken könnte. Nehmen wir das Thema Gender in der Schule. Da werden wir plötzlich mit Themen konfrontiert. Also wir kannten das vor 20 Jahren noch nicht. Das war für uns, oder beziehungsweise als unsere Kinder in der Schule waren, war das noch kein Thema. Wir hatten ein anderes Thema. Da ging es um die Buchauswahl. Unsere Töchter kamen plötzlich nach Hause und sagten, oh, wir lesen jetzt das Buch von Hexe so und so. Und wir, hä, was lest ihr? Ja, haben wir das erste Mal gedacht, okay, warten wir mal ab. Dann war das Buch durch. Später, ah, jetzt von diesem Zauberer so und so. Und wir haben gesagt, nee, das passt uns jetzt überhaupt nicht. Wir möchten nicht, dass unsere Kinder in dem jungen Alter von so etwas geprägt werden. Also haben wir einen Termin gemacht, mit der Lehrerin und mit ihr gesprochen. Uns war bewusst, wir könnten dort als Außenseiter uns in dem Augenblick abstempeln, weil wir sagen, das finden wir schräg, das möchten wir nicht. Es hat sich dann glücklicherweise im Nachhinein herausgestellt, dass die Lehrerin auch Christ war und dass sie demgegenüber offen war, was wir dann eingewandt haben und warum wir das eigentlich schwierig fanden, dass das als Lehrmaterial verwendet wird. Und sie hat dann tatsächlich nachher das umgestellt. Da waren wir auch sehr dankbar für. Ja, aber es sind halt immer so Sachen, anders sein wie die anderen, ist schwierig und kann sehr herausfordernd sein. Es gibt aber auch so den Gedanken, etwas zu verpassen oder verpasst zu haben, der uns dazu bewegen kann, so sein zu wollen wie die anderen. Ich habe vor kurzem von einem Gemeindeleiter gehört, in einer deutschen Gemeinde, der seinen Dienst deswegen aufgegeben hat, weil er seine Jugend nachholen wollte. Der gesagt hat, ich bin jung gewesen, ich habe früh Kinder gekriegt, bin früh in den Gemeindedienst gegangen und ich möchte jetzt all das nachholen, was die anderen früher alles machen konnten. In den Ausgang gehen, meinen Hobbys nachgehen, viel reisen, was auch immer. Auch da, das kann auch so ein Punkt sein, warum man dann sagt, ja, ich möchte so sein, wie es die anderen auch gemacht haben. Aber die Frage, die dahinter auch steckt, ist, wer sind meine Vorbilder? Wem eifere ich nach? Und deswegen sollten wir nicht versuchen, sein wie die anderen, sondern zu sein wie der andere, nämlich Jesus. Wenn du dich um jeden Preis verwirklichen willst, dann ist natürlich so ein Jesus-Style-Leben wirklich einengend. Nämlich, dann merkst du plötzlich, oh, wenn ich jetzt nur noch auf mich schaue, dann habe ich plötzlich Probleme, wenn es darum geht, auch mal die anderen im Blick zu haben. Oder wenn du alles ausleben möchtest, was man halt gerade so in dieser Zeit so tut und was verlockend erscheint, kann das auch einengend wirken. Oder wenn du lieber herrschen möchtest statt dienen, dann ist so ein Jesus-Style-Leben auch einengend. Ja, und es gibt da vielleicht auch wirklich so andere Situationen noch, die nicht in dieses Jesus-Leben wirklich so hineinpassen. Da hört es nämlich dann vielleicht auch bei mir manchmal auf, wenn es da geht, wie sieht es mit meinen Finanzen aus? Wie sieht es dort aus mit Ehrlichkeit? Wie sieht es aus mit Vergebung? Jesus hat uns da einen Stil vorgelebt, der nicht einfach immer ist, in unserer Gesellschaft umzusetzen, weil wir halt dann doch etwas anders sind wie die anderen. Und auch wenn wir immer so tun, als ob wir immer nur positive Vorbilder wären und alles super ist und die Leute bei uns abschauen können und neugierig und fragend werden, was natürlich auch der Fall ist, wenn sie fragen, warum macht ihr das denn so? Oder wenn wir ihnen etwas vorleben, was sie selbst als erstrebenswert ansehen und sich das bisher einfach nicht so getraut haben, selbst zu leben. Aber es gibt auch diese Momente, wo wir eine Haltung einnehmen müssen, wo wir anecken, wo wir eben nicht innen sind, wo wir eher zum Außenseiter werden. Und da kann es dann sehr gut sein, dass halt dieser Stil plötzlich gefühlt einengend wirkt. Doch wenn du willst, dass dein Kind und das Leben deiner Kinder und deiner Mitmenschen zum Blühen kommt, dann ist das Leben in der Jesus-Nachfolge genial. Ein Leben im Jesus-Stil lässt nicht nur Platz zum Leben für dich, sondern auch für die Menschen um dich herum. Ich weiß es, weil ich es erlebt habe, dass ein Jesus-Style-Leben funktioniert. Ich sehe es heute 1:1 bei meinen Töchtern, was ich euch vorhin so immer wieder an kleinen Mustern erzählt habe. Und ihr habt die Möglichkeit, fragt sie einfach, sprecht sie mal an, ob das, was ich euch heute Morgen erzählt habe, wie sie das empfinden. Ich bin überzeugt, ich weiß es. Sie werden euch das bestätigen können. Nicht, weil ich sage, sagt das bitte, wenn ihr gefragt werdet, sondern sie erzählen es, das, was sie erlebt haben. Was lebst du deinen Kindern, deinen Enkelkindern und Mitmenschen vor? Was möchtest du ihnen vorleben? Was lernen sie von dir? Und wie prägst du sie?